Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 31. März 2025. In wenigen Sekunden genau 22 Uhr und dann schließen auch die US-Börsen und beenden damit einen heute wilden Handelstag, der aber alles in allem, muss man sagen, ganz gut ausgegangen ist und der auch den Bullen jetzt Chancen eröffnen könnte. Aber darauf gehe ich gleich noch etwas näher ein. Zuvor ein kurzer Hinweis, ich weiß nicht, woran es liegt, das kommt mir so ein bisschen vor wie so ein gewisser Jetlag, vielleicht auch dann durch die Uhrzeitumstellung auf Sommerzeit, aber ich bin heute irgendwie relativ, nicht ganz fit. Deswegen versuche ich, den Podcast heute etwas kürzer zu halten. Mal schauen, ob mir das gelingt und ich hoffe, dass da keine gröberen Schnitzer auch von meiner Seite dann drin sind. Ja, kommen wir zunächst zum Marktgeschehen und da hatten wir heute in den USA, insbesondere im Tech-Sektor, also an der Nasdaq, zum Teil deutliche Verluste. Der Nasdaq teilweise mehr als 300 Punkte auf der Verliererseite oder mehr als 2%. Aber jetzt Intraday eine deutliche Erholung und in den letzten 2-3 Handelsstunden ging es immer weiter nach oben und eben kurz vor Handelsende war er dann sogar grün, allerdings nur leicht. Muss man mal schauen, ob das dann auch bis zum Handelsende angehalten hat. Allerdings gibt es aus meiner Sicht auch gute Gründe, warum die Korrektur, die wir da zuletzt gesehen haben, langsam auslaufen könnte. Nichtsdestotrotz muss ich an dieser Stelle davor warnen, ein Korrekturende zu früh auszurufen, denn ich hatte zuletzt in einem Webinar für meine TAC-Abonnenten ja auch schon den Hinweis gegeben, dass in der Regel so eine Korrektur immer einen ähnlichen Ablauf hat. Und zwar, dass es nach einer ersten Korrekturphase, einem ersten Legdown, wie die Amerikaner das nennen, dann eine Zwischenerholung gibt und dann noch ein zweites Legdown. Und das haben wir zuletzt beispielsweise auch beim Bitcoin gesehen, der ja zunächst von knapp 110.000 auf 77.000 mehr oder weniger abgestürzt ist, dann eine Zwischenerholung hingelegt hat und in den letzten Tagen dann etwas zurückgekommen ist. Und Ähnliches hatte ich auch für den Nasdaq 100 in Aussicht gestellt. Das Problem an der Sache ist nur, man weiß nie, wie tief das zweite Legdown führt. Also es sollte mindestens in Richtung der bisherigen Tiefs gehen. Das war dann heute der Fall. Da wurden die sogar intraday ja leicht unterschritten. Das war beim Bitcoin zuletzt noch nicht so. Und insofern hat man noch zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Legdown wurde jetzt heute im Prinzip beendet mit diesen Tiefskursen etwas unterhalb von 19.000 Punkten im Nasdaq 100 oder aber es geht doch noch etwas tiefer, dann müsste es allerdings in dem Bereich 17.800 bis 18.000 Punkte gehen. Das hört sich auf der einen Seite jetzt natürlich schlimm an, sind nochmal gerade nach der Intraday-Erholung heute etwa 1.000 Punkte, wo es da nach unten gehen kann oder könnte. Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, ein Index, der bei 19.000 steht, da sind halt 1.000 Punkte auch nicht die Welt. Das sind nicht mal mehr 5%. Also aus dieser Sicht muss man das dann betrachten. Das Problem ist halt nur, wenn der Index um 5% fällt, das haben wir ja zuletzt auch gesehen, als er in dieser ersten Korrekturwelle um etwa 15% gefallen ist, das kann dann einige, gerade auch zuvor Highflyer-Aktien, deutlich härter erwischen und die kann es dann auch mal eben komplett zerreißen und dann halbieren die sich. Das heißt, es kommt dann sehr stark auf die Aktienauswahl an. Auf der einen Seite muss man sagen, je größer das Unternehmen ist, also je eher es eine Blue-Chip-Aktie ist, wie zum Beispiel eine Microsoft, eine Alphabet und so weiter, desto besser sollten sie sich schlagen, wenn es nach unten geht. Das haben wir zuletzt auch gesehen, denn die großen Techs haben natürlich den Markt nach unten geführt mit ihren Abschlägen, aber sie sind halt nicht ganz so stark eingebrochen. Eine Microsoft beispielsweise hat sich nicht halbiert, auch eine Alphabet ist nur in Anführungszeichen von etwas über 200 Richtung 210 Dollar auf unter 160 bisher gefallen. Das ist trotzdem alles andere als schön und da werden natürlich auch in kurzer Zeit Milliarden an Market Cap vernichtet. Aber man muss eben auf der anderen Seite auch sehen, wo diese Aktien zuvor hergekommen sind und dass das jetzt in dem Sinne noch nicht so dramatisch ist. Andere Aktien, die kleiner sind, die spekulativer sind, die kann es dann deutlicher zerreißen. Da kann es, wie gesagt, dann auch mal zu Halbierungen kommen, selbst wenn der Index dann nur 10% oder 15% verliert. Und sollte es jetzt eben im Index nochmal 5% nach unten gehen, dann besteht eben die Chance, dass diese Aktien eben auch nochmal eine auf die Mütze kriegen. Und deswegen sollte man gerade bei kleineren Aktien definitiv vorsichtiger sein. Ja, das dazu. Und deswegen, man kann aktuell noch nicht das Ende der Korrektur ausrufen, aber es sieht doch ganz gut aus. Wir sind zumindest relativ weit fortgeschritten. Schauen wir uns zunächst einmal mal den deutschen Markt an. Und da hatten wir heute natürlich auch kräftige Abschläge, gerade auch, weil die Amerikaner ja erst im späten Geschäft dann deutlicher nach oben gedreht sind. Wobei ist teilweise schon, als die deutschen Börsen noch geöffnet waren, zu Erholungen gekommen ist. Auf Zetra-Basis der DAX deswegen am Ende mit einem Minus von knapp 300 Punkten, 298,03 oder 1,33%, 22.163,49. Wir hatten allerdings Tagestiefs unter 22.000 Punkten, also das sah teilweise schon schlechter aus. Und im nachbörslichen Handel, muss man sagen, wird der von L&S jetzt auf 22.278 Punkte getaxt, also deutliche Kursgewinne dann im außerbörslichen, im nachbörslichen Handel. Aber ob die dann morgen tatsächlich auch folgen werden, das wird die Nacht zeigen. Das muss man dann heute Nacht sehen, wenn die amerikanischen Futures eröffnen. Gewinner, Verlierer im DAX, auf der Verliererseite Volkswagen und Porsche, die Vorzugsaktien jeweils, kein Wunder, sind Autobauer und die leiden natürlich dann unter den Zöllen, die Donald Trump auf Autos in den USA nun angekündigt hat. Und da kommt natürlich erschwerend hinzu, Volkswagen produziert nicht so viel in den USA, Porsche glaube ich so gut wie gar nicht. Die haben ihre Werke ja zum Teil zumindest in Mexiko und haben das dann immer günstig schnell über die Grenze geschifft. Und genau das will und wollte Donald Trump ja unterbieten. Insofern ist das natürlich alles andere als gut. Und diese beiden Autobauer leiden deswegen so ziemlich am stärksten. Und das sieht man dann eben heute auch. Eine Volkswagen-Vorzugsaktie mit minus 3,5%, 93,56 der Schlusskurs. Und Porsche, der Top-Verlierer im DAX sogar mit knapp 4,1% minus bei 45,95. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Porsche, ähnlich wie Ferrari, natürlich so im Luxussegment angesiedelt. Ferrari hat auf die Zölle reagiert, indem man gesagt hat, okay, dann erhöhen wir einfach unsere Preise um 10%. Das werden unsere vermögenden Kunden schon zahlen. Ob das bei Porsche genauso einfach sein wird, muss man sehen. Aber definitiv, wie gesagt, ist das ein aktuell sehr, sehr schwieriger Sektor. Und es gab zuletzt auch die eine oder andere Anfrage, ob man da in diese Autobauer investieren sollte, so nach dem Motto, ja, wenn das Blut in den Straßen fließt. Und prinzipiell ist das auch der richtige Ansatz, aber ich würde hier tatsächlich noch ein bisschen abwarten. Eventuell kauft man dann etwas teurer, keine Frage, aber dafür hat man dann auch mehr Sicherheit, dass man dann nicht irgendwie ins feine Messer greift. Ja, und der zweitgrößte Tagesverlierer, die Aktie von Brenntag aus dem Chemiebereich, und auch der läuft natürlich in Deutschland alles andere als rund, was natürlich insbesondere der Ampelregierung unter anderem zu verdanken war, die da sehr stark auf Klimaschutz sich fokussiert haben, was prinzipiell, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, also ich bin mit Sicherheit kein Grünen-Anhänger, aber dennoch ist ja Umweltschutz oder von mir aus auch Klimaschutz durchaus eine Sache, die man gut finden kann und die ich jetzt auch nicht ins Reich des Teufels verderben würde. Aber man muss eben sehen, dass man das mit Sinn und Verstand macht und das hat meines Erachtens diese Ampel nicht gemacht, denn es nützt ja nichts, wenn die deutsche Chemieindustrie komplett ins Ausland abwandert. BASF hier das Paradebeispiel. Die bauen in Deutschland immer mehr Arbeitsplätze ab, schließen Werke und bauen dann in China neue auf. Und das Problem ist aber, in China sind natürlich die gesetzlichen Vorgaben, zum Beispiel für Schadstoffemissionen, natürlich nicht so streng wie hier. Und dann bedeutet das, Deutschland kann sich zwar gut fühlen, dass man hier grün ist und was für den Klimaschutz tut und erhält und hält dann auch seine Klimaziele von mir aus ein. Aber generell ist das ja ein Weltklima. Und wenn in China dann mehr rausgepustet wird, weil doch die Filteranlagen etc. schlechter sind, dann ist das am Ende ja nicht mal ein Nullsummenspiel, sondern ist fürs Klima gesehen sogar schlechter. Also insofern eine völlig verfehlte Politik und die deutsche Chemieindustrie unter anderem leidet darunter, ähnlich wie auch die Autoindustrie. Brenntag heute mit einem Minus von 3,5%, aber die Aktie war ja auch in den letzten Tagen und Wochen schon sehr schwach. Wenn man sich das anschaut, ist noch nicht so lange her, da war die Aktie bei über 86 Euro, dann im Tief teilweise gefallen in Richtung 54. Zuletzt gab es eine Erholung. Das wurde mit so einem Art Doppeltop jetzt beendet im Bereich 68 und jetzt geht's wieder nach unten. Und jetzt muss man eben darauf achten, ob der Boden da im Bereich 54, 55 Euro hält. Denn wenn nicht, dann kann es auch eine Etage tiefer gehen. Dann sehen wir uns unter 50, nämlich im Bereich 45 Euro wieder. Die Gewinner im DAX heute, Symrise, E.ON und Rheinmetall. Symrise, Duft- und Geschmacksstoffhersteller, ist ein Oligopol. Symrise da bestens positioniert, die Aktie zuletzt aber gefallen, fast wie ein Stein. Wir haben das im Musterdepot genutzt und haben die Aktie deswegen gekauft. Und das hat sich auch ausgezahlt. Der erste Kauf war vielleicht etwas zu früh, mit dem liegen wir jetzt etwa plus minus null. Wir haben dann aber einen ersten Nachkauf getätigt, unterhalb von 90 Euro. Und der hat sich bisher schon ausgezahlt. Wobei, Symrise ist keine Aktie, die man jetzt aus Trading-Gesichtspunkten sich da ins Depot packt. Klar, wenn der Trade aufgeht, wie das jetzt in dem Fall gelaufen wäre, kann man das auch machen, aber prinzipiell ist das, wie gesagt, ein Invest. Ich habe vor längerer Zeit, bestimmt schon 3, 4, 5 Jahre her, mal eine Analyse der Aktie geschrieben und habe da reingeschrieben, es ist eigentlich eine typische Warren Buffett Aktie, so ein Oligopol, oligopolartig strukturierter Markt, Marktführer in dem Bereich, die Schweizer Givaudan, und Symrise, eines der Unternehmen, das jetzt in den letzten 20 Jahren von einem ja kleinen Anbieter jetzt in die Riege der Großen, in die Top 4, Top 5 vorgestoßen ist, Top 4 eigentlich sogar, und dementsprechend die Aktie auch gut gelaufen, und ich gehe davon aus, dass sie jetzt auch so langsam auskorrigiert ist. Natürlich, es kann, wenn es nochmal nach unten geht, vielleicht nochmal Kurse unter 90 Euro geben, aber Symrise ist aus meiner Sicht ein klarer Kaufkandidat. Dann E.ON wurde zuletzt auch im Internet stark diskutiert, ob man da nicht reingehen sollte. Prinzipiell hat man ja früher eine Aufteilung in Deutschland gehabt unter 4 Stromkonzernen, die sich dann Deutschland mehr oder weniger in Nord, Süd, Ost und West so ein bisschen aufgeteilt hatten. Vor einiger Zeit ist das Ganze dann so ein bisschen ins Rutschen gekommen, und insbesondere E.ON und RWE haben da einen großen Deal gemacht. E.ON ist jetzt im Bereich der Netzinfrastruktur unterwegs, betreibt also in erster Linie die Netze. RWE ist für die Stromerzeugung in erster Linie zuständig. Man hat noch gegenseitig, insbesondere RWE an E.ON, eine Beteiligung. Also das hat man alles neu aufgestellt. Das war damals auch ein bisschen strittig, aber das wurde von der EU durchgewunken. Und prinzipiell finde ich sowohl E.ON als RWE ganz spannend. In den vergangenen Jahren war ich eigentlich immer eher so pro RWE, jetzt in letzter Zeit eher pro E.ON, und das hat sich beides Mal auch als richtig herausgestellt. Und auch heute die Aktie von E.ON mit einem Plus von 0,8% gegen einen schwachen Markt in Richtung 14 hinzukommt, dass man eine schöne Dividende doch auch bekommt. Also das kann sich definitiv sehen lassen. Ja, und der dritte Platz im DAX ging heute dann an Rheinmetall, eine Aktie, die ich nicht mehr kaufen würde. Dazu hatte ich ja letztens ein YouTube-Video gemacht. Generell denke ich, dass die Rüstungsaktien, gerade die europäischen Rüstungsaktien, overhyped sind und dass es hier in den nächsten Tagen und Wochen zu deutlicheren Kursverlusten kommen kann. Aber heute Rheinmetall nochmal mit einem Plus von 0,7%. Konnte sich da in einem schwachen Gesamtmarktumfeld ganz gut schlagen. Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch Themen-ETFs da auf European Defense und so weiter. Also das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Hype so langsam am Zenit ist. Und natürlich, es kann auch sein, dass wir erstmal noch ein bisschen nach oben gehen, aber tendenziell sollte es bald hier nach unten gehen. Dann der MDAX, heute mit einem Minus von 459,15 Punkten oder 1,65% auf 27.393,22. Da gab es jetzt auch einige, die nervös gefragt haben, ja, ist das jetzt das bullische Setup kaputt, und das würde ich derzeit verneinen, denn der Ausbruchspunkt war die Marke 27.500. Ich hatte das im Video gesagt, hatte auch gesagt, es kann immer mal ein Pullback dahin geben, und aktuell würde ich das auch noch so klassifizieren, denn wir sind etwa 107 Punkte, genau genommen 106,78 Punkte unter die Marke von 27.500 gefallen, was aber natürlich bei einem Index, ja, der bei über 27.000 Punkten steht, jetzt prozentual gesehen, glaube ich, nicht mal ein halbes Prozent ist, und dementsprechend gut möglich, dass die Bullen jetzt den MDAX wieder, ja, nach oben hieven und dass wir dann bald wieder in Richtung 30.000 laufen. Nachbörslich auf jeden Fall ist er wieder über der Marke von 27.500. Er wird auf 27.570 Punkte getaxt, und jetzt kann man mal schauen, wie es da morgen weitergeht. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite heute die Aktie der deutschen Lufthansa. Die Kursrallye dort habe ich zuletzt ohnehin nicht so ganz verstanden. Da muss man sagen, Lufthansa seit Jahren eigentlich ein Unternehmen im Sinkflug, passt ja gut zu der Airline, und generell hat Warren Buffett zu Airlines eigentlich mal alles gesagt, auch wenn er sich selber teilweise nicht dran gehalten hat. Wie wird man am schnellsten an der Börse Millionär, indem man Milliardär ist und in Aktien von Fluggesellschaften investiert? Und langfristig ist der Lufthansa-Chart natürlich ein Chart des Grauens. Zuletzt schöne Kurserholung, aber ich hatte auch in meinem letzten YouTube-Video darauf hingewiesen, dass ja auch übers Wochenende auf Stock 3 in der Rotation war, dass aus meiner Sicht das Ganze jetzt so eine etwas andere Situation ist, also vergleichbar mit der Situation bei Corona. Damals wollte man nur digitale Geschäftsmodelle, nur Internet und so weiter, Zoom, Video und wie sie alle hießen, absolute Highflyer, und die Substanzwerte, die wollte man nicht haben. Und jetzt haben wir aktuell eine umgekehrte Situation. Aktuell will man in Rüstung, Motorenbauer, Old Economy, ThyssenKrupp mit U-Booten und so weiter. Und die digitalen Geschäftsmodelle lässt man so ein bisschen links liegen. Da sieht man zu hohe Bewertungen. Das ist zum Teil durchaus auch richtig, aber zum Beispiel ein Zoom-Video ist mittlerweile fast schon ein Value-Wert, wenn man sich anschaut, wie viel Cash die auch haben. Und dementsprechend, so wie es damals falsch war, noch auf dem Höhepunkt des Zyklus in diese digitalen Unternehmen da einzusteigen, weil es dann ja 2022 auch diesen herben Abverkauf dann gab, so ist es aus meiner Sicht jetzt auch falsch, in diese ganze Old Economy, in Lufthansa, in ThyssenKrupp und wie sie alle heißen, noch groß einzusteigen. Ich glaube, die werden in den nächsten Wochen und Monaten alle verprügelt werden, und dann wird wieder der Tech-Sektor, der Wachstumsbereich nach oben laufen. Und dafür habe ich auch gute Argumente, muss ich sagen. Wenn man sich die Entwicklung in den USA anschaut, da sieht es derzeit so aus, dass tatsächlich das Wirtschaftswachstum immer weiter nach unten reduziert wird. Goldman Sachs um den Chefvolkswirt, den deutschen Chefvolkswirt Jan Hatzius, hat heute neue Prognosen herausgegeben. US-Wirtschaftswachstum nur noch 1%, PCE-Inflation, das ist die wichtige für die Fed, im Lauf des Jahres 3,5%, also über das ganze Jahr gesehen. Zuvor hatte man noch deutlich höheres Wirtschaftswachstum und eine Inflation von nur 2,8% erwartet. Und deswegen empfiehlt man jetzt drei Zinssenkungen. Und da muss ich sagen, ich hatte ja zuletzt schon gesagt, das Wirtschaftswachstum wird irgendwo zwischen 1 und 1,5% wahrscheinlich liegen. Ich hatte auf 1,2% getippt, ist also so weit von Goldman Sachs nicht weg. Auf der anderen Seite sehe ich aber nicht den ganz großen Inflationssprung. Klar, die Zölle von Trump, die werden einen weiteren Rückgang der Inflation kurzfristig ein bisschen ausbremsen. Aber dass die Inflationsrate deswegen dann kurz durch die Decke gehen würde, das sehe ich jetzt hier so in dem Ausmaß dann auch nicht. Und dementsprechend hatte ich sowieso schon mindestens drei Zinssenkungen auf der Uhr. Und wenn man sich jetzt anschaut, dann sieht man auch erstens, die Rentenmärkte spielen mit, die Renditen doch fallen, das heißt, die Kurse steigen. Und auf der anderen Seite Goldman Sachs, die sagen, obwohl sie ja so eine Art Stagflationsszenario jetzt malen, dass trotzdem drei statt zwei Zinssenkungen eher angemessen wären. Das heißt, sie gehen davon aus, dass die Federal Reserve, dass der Offenmarktausschuss der Federal Reserve das Wirtschaftswachstum beziehungsweise konkret den Arbeitsmarkt, denn das ist ja das eigentliche Mandat, höher hängt, höher gewichtet als die Inflation, die Inflationsbekämpfung und im Zweifel die Fed halt dann eben 3% Inflation tolerieren wird, um die Wirtschaft zu retten. Und das ist ohnehin mein Basisszenario auch gewesen, wobei ich sagen muss, ich sehe, wie gesagt, die Inflation jetzt nicht als so großes Problem an, wie das viele andere sehen. Wenn ich dann auf Trueflation schaue, sehe ich aktuell, die Inflationsrate ist zuletzt teilweise bis auf 1,3% bei Trueflation gefallen, dann auf 1,8% knapp gestiegen, hält sich jetzt in dem Bereich, also tatsächlich auch 0,5% höher als noch vor ein paar Wochen, aber nichtsdestotrotz wäre das ja immer noch unter dem Ziel sogar der Fed. Und dementsprechend rechne ich auch mit mindestens drei Zinssenkungen, das heißt eher vielleicht sogar noch mehr. Und das wäre natürlich dann gut für spekulative Assets, denn zum einen wird damit natürlich die US-Wirtschaft früher oder später auch in Anführungszeichen gerettet. Zum anderen aber fließt dann auch wieder mehr Liquidität in die Märkte und das stützt natürlich spekulative Assets und das bedeutet eben Tech-Werte, Wachstumswerte, aber auch Kryptos. Und deswegen, wie gesagt, sehe ich das aktuell ja mit einem Lachen, einem weinenden Auge. Natürlich wäre es mir lieber, wir hätten einfachere Märkte und würden jetzt hier Richtung Allzeithoch streben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass das jetzt aktuell gute Kaufchancen eben eröffnet bei den richtigen Werten. Man darf jetzt natürlich nicht mehr auf die bereits abgefahrenen Züge wie Rheinmetall, wie ThyssenKrupp und so weiter setzen, wie Deutsche Lufthansa setzen, sondern sollte jetzt, wie gesagt, eher wieder Kryptos und Wachstumswerte in den Fokus nehmen. Und ich denke, damit wird man dann nach einer vielleicht noch kurzen, schmerzhaften Zeit am Ende gut fahren. Ja, zwei größter Verlierer, die Aktie von Hochtief, 4,5%. Da sieht man auch schon Infrastruktur zuletzt durch die hohen Schulden, die man in Deutschland jetzt aufnehmen will, auch gehypt. Und jetzt kommt eine Hochtief zurück. Ist ja auch so ein ganz guter Indikator für den ganzen Sektor. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Carl Zeiss Meditec, da muss ich sagen, hatte ich ja zuletzt mich positiv geäußert. Wir hatten die Aktie auch im Börsenbrief Ende letzten Jahres positiv besprochen. Damals war sie aber noch unter 50 Euro. In der Spitze ist sie dann bis fast 70 gestiegen. Jetzt kommt es hier zu einem ersten Rücksetzer. Kann sein, dass sie vielleicht auch nochmal unter 60 zu haben ist. Aber generell muss man natürlich sagen, Carl Zeiss Meditec ist ein absoluter Weltmarkt- und Technologieführer. Nennt sich nicht nur so, sondern ist das tatsächlich im Bereich der Medizintechnik. Hat natürlich viel Geschäft in China, was in der Vergangenheit auch nicht immer hilfreich war. Aber China zuletzt auch wieder auf dem aufsteigenden Ast, weil die Regierung dort auch unterstützt. Und dementsprechend bin ich bei der Aktie nach wie vor tendenziell recht positiv gestimmt und denke, dass es da weiter nach oben gehen wird, nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer, den wir jetzt sehen. Ja, die Gewinnerseite Heller, Renk und ThyssenKrupp. Heller, Automobilzulieferer, kann sich sehr gut halten, aber das war zuletzt bei einigen anderen auch lange der Fall und die sind dann doch noch unter Druck geraten. Insofern ist das immer so ein Spiel, ein Wabonspiel, muss man sagen. Wer die Aktie hat, kann sie sicherlich noch halten, aber ob ich es mir jetzt ins Depot packen würde, Zukosen von 87 Euro und mehr, ja, das ist schon fraglich. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Aktie ist seit längerer Zeit halt auch in einer im Prinzip Seitwärtsbewegung aktuell wieder eher am unteren Ende. Also dass es jetzt nach unten durchbricht, das scheint erstmal vermieden worden zu sein. Insofern, ja, die Aktie aus meiner Sicht derzeit weder für Bullen noch für Bären sonderlich spannend. Dann Renk aus dem Rüstungsbereich, aus meiner Sicht auch overhyped. Generell bin ich bei Renk nicht so begeistert, hatte ich mich in der Vergangenheit ja auch schon zugeäußert. Nichtsdestotrotz muss man sagen, mit diesem Hype, den es zuletzt in diesem ganzen Segment gab, ist die Aktie dann auch durch die Decke gegangen. Ja, und der Tagesgewinner ThyssenKrupp hatte ich ja eben auch schon erwähnt, die Aktie zuletzt auch etwas zurückgekommen. Aber aktuell, wie gesagt, stürzt sich alles auf diese Old Economy. Die Wachstumswerte werden links liegen gelassen. Und aus meiner Sicht ist das genau der Fehler, den viele machen. Genauso wie damals alle auf die Impfstoffwerte und irgendwelche Wachstumswerte gesetzt haben, die teilweise sich schon vervielfacht hatten. aber die immer noch gesucht waren, ist es jetzt eben umgekehrt. Also es erinnert schon an Corona, nur halt 180 Grad andersrum. Und dementsprechend, wie gesagt, würde ich derzeit eher mal solche Aktien, wenn ich sie im Depot hätte, Gewinne mitnehmen, also verkaufen und dann auf den einen oder anderen Wachstumswert, der zuletzt günstig geworden ist, setzen. Ja, dann der SDAX heute mit einem Minus von 366,31 Punkten oder 2,34%, 15.257,91. Auch das kann man bisher noch als Pullback auf den Ausbruchspunkt sehen. Nachbörslich gewinnt der auch nicht allzu viel, muss man sagen. 15.275, das ist jetzt nicht die Welt gegenüber dem Zetra-Schluss. 18 Pünktchen nach oben. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute ist Secunet Security Networks aus dem Cybersecurity-Bereich. Auch hier, das kann man so ein bisschen als Infrastrukturwert sehen, denn das ist ein ganz spezieller Cybersecurity-Wert, der sehr viel für den Staat, für die Bundeswehr beispielsweise auch arbeitet. Dementsprechend auch eine sehr spezielle Aktie, denn da gibt es Großaktionäre, die die meisten Stücke halten, was eben hier dazu führt, dass das ein sehr enger Markt ist. Und das wiederum führt dazu, wenn die Aktie gesucht ist, schießt sie gerne mal richtig durch die Decke. Und wenn sie gerade nicht so in ist, dann wird sie eben sehr schnell verprügelt. Dann SMA Solar. Da ist die Herrlichkeit, die es zuletzt so ein bisschen gegeben hat, auch vorbei. Da gab es ja so einen kleinen grünen Hype, weil die Grünen es geschafft haben, Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben. Aber dann hat SMA Solar seinen Geschäftsbericht vorgelegt und dort konnte man sehen, dass dem Unternehmen langsam die liquiden Mittel auszugehen scheinen. Darauf haben zumindest einige Analysten hingewiesen und dementsprechend ist die Aktie wieder in sich zusammengebrochen. Alleine heute ein Minus von 15%, 15,04 €. Ich hatte in der Vergangenheit zu Kursen von 100, 110 hier einen Short empfohlen. Wer das gemacht hat, der hat zwischenzeitlich sich doll und dämlich verdient. Und ich würde die Aktie, das habe ich zuletzt auch gesagt, jetzt zwar nicht mehr shorten. Und wenn ich einen Short gehabt hätte, hätte ich den wahrscheinlich jetzt schon mal geschlossen und Gewinne mitgenommen. Aber auf dem aktuellen Niveau nach wie vor auch nicht kaufen, denn das ist nach wie vor ein Wabonspiel. Das Unternehmen kann nach wie vor in die Pleite schlittern. Das habe ich ja in der Vergangenheit auch gesagt, als ich diesen Short bei diesen Höchstkursen da angedacht hatte. Und dementsprechend bin ich hier nach wie vor sehr, sehr vorsichtig. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Cancom, verliert heute ebenfalls 15%. Und hier muss man sagen, Cancom ist an sich eigentlich ein sehr gutes Unternehmen, das eigentlich so ein bisschen vom Markt unterschätzt wurde und wird. Aber die Aktie konnte zuletzt dann teilweise schöne Kursgewinne feiern, weil man hier eben gesehen hat, okay, Deutschland verschuldet sich jetzt, das könnte die deutsche Wirtschaft beflügeln, das könnte dann auch die deutschen Nebenwerte beflügeln. Heute aber gibt es einen auf die Mütze, 15% Minus. Ich habe jetzt allerdings gar keine aktuelle Nachricht dazu gefunden. Oftmals geht das ja einher mit Gewinnwarnungen oder so. Aber da konnte ich jetzt bei Cancom nichts finden. Also insofern ja, gab es da vielleicht einfach ein paar Gewinnmitnahmen nach dieser kleinen Kursrallye zuletzt. Und schau gerade hier. Ja, okay, eine verhaltene Prognose hat das Management abgegeben, aber das würde ich im aktuellen Marktumfeld auch tun. Ob dann minus 15% wirklich gerechtfertigt sind für eine Aktie, die relativ günstig eigentlich schon vorher war, ja, das würde ich mal bezweifeln. Also aus meiner Sicht bei Cancom ist das eher eine Kaufchance, wenngleich man sagen muss, wenn eine Aktie an einem Tag um 15% abstürzt, dann ist das meistens so, dass man vielleicht besser 2-3 Tage mal wartet, ob sie tatsächlich sich fängt. Wenn das dann der Fall ist, wenn es in den nächsten Tagen sich vielleicht im Bereich 22,50, 23, 23,50 stabilisieren sollte, dann kann man das sicherlich hier wagen. Ja, die Gewinnerseite 1&1, Douglas und Süß Microtech 1&1, zuletzt auch etwas unter Druck gekommen, nachdem das Unternehmen Zahlen vorgelegt hat und auch mit den Prognosen war man da nicht so ganz zufrieden. Aber die Belastung, die es auch auf die Muttergesellschaft zum Teil gab, United Internet, die wurde noch schneller aufgeholt. Bei 1&1 fängt man sich jetzt auch. Bei Ionos, muss man sagen, war es ähnlich. Auch die waren nach Vorlage von Zahlen etwas unter Druck und konnten sich dann schnell erholen. Dann hat man aber noch die Meldung bekommen, dass der Großaktionär Warburg Pink hier sein Aktienpaket auf den Markt geschmissen hat. Das hat dann nochmal für ein bisschen Druck gesorgt, aber generell hält sich Jonas ganz gut und dass dieser Großaktionär jetzt hier mehr oder weniger raus ist, das ist eigentlich auch eine gute Nachricht, denn dann gibt es von dieser Seite in Zukunft eben keinen Druck mehr und dementsprechend, wie gesagt, dieses ganze Universum 1&1, Jonas, United Internet, finde ich durchaus spannend. Ja, wer da über Konzern United Internet die Aktie ins Depot packen möchte, kann das natürlich gerne tun. Ansonsten wäre Ionos wahrscheinlich meine erste Wahl, aber gut, das muss dann jeder für sich entscheiden. Dann Douglas, zuletzt auch arg verprügelt, weil es hier auch nicht rund gelaufen ist, muss man ganz klar sagen. Der Börsengang, ja, muss man jetzt im Nachhinein als verpatzt ansehen. Aber die Aktie ist mittlerweile natürlich auch sehr, sehr günstig. Und zuletzt haben hier viele Insider zugegriffen. Deswegen, dass die Aktie sich früher oder später mal stabilisieren wird, war klar. Nichtsdestotrotz wäre ich hier weiter vorsichtig. Und ebenfalls heute der Tagesgewinner im SDAX, die Aktie von Süß Microtech. Und auch da wäre ich vorsichtig. Auch hier, ähnlich wie bei Aixtron, hatte ich ja bei Höchstkursen 70, 80 € und mehr immer wieder davor gewarnt, dass das viel zu viel Hype ist, dass die Aktie sich halbieren kann und mehr. Und das hat sie wie Eichstron damals auch getan. Und dementsprechend, wie gesagt, würde ich hier auch noch derzeit die Füße stillhalten. Gerade Süß Microtech, das Unternehmen kenne ich, wie gesagt, schon seit neuer Marktzeiten. Da gab es immer mal wieder zyklische Hypes, da wurde die Aktie durch die Decke geschossen und anschließend hat sie sich dann halbiert, getrittelt und mehr. Und nachdem wir jetzt den Schuss durch die Decke gesehen haben, ist sie aktuell wahrscheinlich eher mal wieder auf dem Weg nach unten. Dann weiter zum TecDAX, der heute minus 63,43 Punkte oder minus 1,74% zu verzeichnen hatte. Auch hier nachbörslich eine kleine Kurserholung, geht es etwa ein gutes halbes Prozent nach oben, aber nicht die Welt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Cancom, Carl Zeiss Meditec und Siltronic. Ja, Cancom schon besprochen, Carl Zeiss Meditec schon besprochen und bei Siltronic, da bin ich einer der wenigen gewesen, der immer gesagt hat, auch zuletzt, dass ich die Aktie nicht kaufen würde, als viele andere sie jetzt zuletzt hochgejubelt haben und gesagt haben, ja, Wafer und Chip und das braucht man alles. Ich bleibe dabei. Siltronic erinnert mich so ein bisschen an SMA Solar. Das sind prinzipiell beides im Prinzip gute Unternehmen, die gute Produkte herstellen, aber sie stellen sie überwiegend eben in Deutschland her und deswegen für einen so quasi Rohstoff in der entsprechenden Branche viel zu teuer. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, SMA Solar, die stellen qualitativ bessere Wechselrichter her als vielleicht chinesische oder amerikanische Unternehmen. Das mag vielleicht auch so sein. Zumindest früher war es tatsächlich so. Nur, was nützt das, wenn die Qualität 10% oder 15% besser ist, aber der Preis der Doppelte? Also das kauft dann trotzdem keiner, außer man muss es. Und das war bei SMA Solar ja in der Vergangenheit das Problem, weil Biden halt sehr, sehr viele Subventionen in die Solarbranche gegeben hat. War irgendwann bei allen Wechselrichterherstellern alles ausverkauft und dann hat man sich erinnert, es gibt da noch einen in Deutschland, SMA Solar, die haben noch Wechselrichter, hat dort gekauft und dann ist diese Aktie als letztes quasi auch noch durch die Decke gegangen. Und so ähnlich ist das auch bei Siltronic, in der Vergangenheit teilweise auch mal durch die Decke gegangen, aber wirklich nachhaltig erfolgreich war das Ganze nie und dementsprechend in der aktuellen Situation, wo der Chipsektor eher sogar unter Druck steht, da sehe ich nicht, warum man eine Siltronic sich ins Depot packen sollte. Die Gewinnerseite 1&1, Evotec, Süß Microtec und 1&1 schon besprochen. Evotec, bleibe ich dabei, das ist aus meiner Sicht der Skandal des Jahrzehnts. Der Österreicher Dr. Werner Landthaler, der das Unternehmen seinerzeit ja übernommen hatte, als die Aktie ein Pennystock war, hat da eigentlich über viele Jahre einen super Job gemacht und dann einen total unrühmlichen Abgang hingelegt vor etwas mehr als einem Jahr. Und davon hat sich Evotec bis heute nicht erholt. Fundamental muss man sagen, sagt jeder Analyst, die Aktie ist mindestens 10, eher 12 oder mehr Euro wert. Aktuell steht sie aber bei etwa 6 Euro, zuletzt auch wieder deutlich zurückgekommen. Charttechnisch muss man sagen, ist sie noch nicht kaputt, solange sie nicht unter die Marke von etwa so 5,10 Euro, 5,15 Euro fällt. Also da kann das noch eine Bodenbildung werden, aber es ist natürlich sehr, sehr spekulativ. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass gerade Evotec auch eine solche Aktie ist, die so stark abgestürzt ist, zum Teil halt wegen Fehlern, muss man das, ist eigentlich schon fast kriminell, was Landthaler hier gemacht hat, also wegen Fehlern des Managements, aber dass man wieder auf die Beine kommen kann und dementsprechend würde ich das Unternehmen und die Aktie definitiv noch nicht abschreiben. Ja, und damit komme ich noch schnell zum amerikanischen Markt und da zunächst zum Dow Jones und der heute natürlich mit einem Mega-Comeback, muss man sagen, lag teilweise deutlich im Minus, mehrere hundert oder mindestens 150 Punkte. Tagestief sehe ich hier 41.148 und zum Handelsende war es dann aber ein Plus von 417,86 Punkten oder 1% auf 42.001,76. Nichtsdestotrotz, charttechnisch ist er noch nicht aus dem Schneider. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite: Microsoft, Amazon, Boeing. Microsoft, die Aktie korrigiert jetzt endlich, hat sicherlich noch etwas Luft nach unten. Generell gutes Unternehmen, war aber lange zu teuer, ist es immer noch. Im Bereich 320, 325 wäre sie fundamental aus meiner Sicht ganz gut aufgehoben. Charttechnisch muss man sehen, ob sie so tief fällt. Dann Amazon, glaube ich, dass das nach wie vor ein gutes Unternehmen ist, aber die Aktie war auch etwas heiß gelaufen. Jetzt zuletzt schöne Korrektur. Hier muss man sagen, könnte die Aktie auch im Bereich 175, 180 drehen. Muss man mal abwarten. Und Boeing hatte ich ja zuletzt auch in meinen YouTube-Videos positiv besprochen. Die Aktie kommt von unter 150, ist teilweise stark nach oben gelaufen. Jetzt gibt es hier mal Rücksetzer. Aus meiner Sicht sind das eher Chancen. Denn aus meiner Sicht, Boeing ist dabei, den Turnaround zu schaffen. Generell muss man sagen, der Markt für zivile Luftfahrzeuge, also Flugzeuge, ist natürlich ein Duopol im Prinzip, Airbus und Boeing. Natürlich Airbus derzeit besser aufgestellt, aber das war in der Vergangenheit auch schon anders und das kann sich auch jederzeit wieder drehen. Boeing hat hier viel richtig gemacht zuletzt, eben indem man doch da einen neuen Chef eingesetzt hat, der da auch vieles bewegen konnte und weiter bewegen wird und dementsprechend traue ich ihm hier auch den Turnaround nachhaltig zu. Und die Gewinnerseite: Home Depot, Sherwin-Williams und Walmart. Home Depot, Baumarktkette, Dauerbrenner, läuft seit vielen Jahren, die Aktie zuletzt deutlich zurückgekommen. In der Vergangenheit war es immer so, wenn die Aktie 10%, 15%, 20% korrigiert hat, war das eine gute Kaufgelegenheit. Ich denke, das wird auch diesmal wieder so gewesen sein. Heute ein Plus von 2,3%, der drittgrößte Gewinner im Dow Jones. Dann Sherwin-Williams aus dem Bereich Farben und Lacke, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe das Unternehmen vor vielen Jahren mal analysiert, hatte es dann lange nicht auf dem Schirm. Die Aktie ist immer ganz gut gelaufen, war aber immer so, ja, nicht besonders im Fokus. Und zuletzt ist sie dann aufgrund der Tatsache, dass sie so lange Zeit so gut gelaufen ist, in den Dow Jones aufgenommen worden. Das kann sich also definitiv sehen lassen. Heute auch ein Plus von knapp 2,8% in Richtung 350. Hier muss man allerdings sagen, ja, die Aktie, wie gesagt, heute mit einem dicken Plus, zuletzt etwas korrigiert, aber im Langfristchart sieht das nach wie vor sehr, sehr gut aus. Und der Rutsch unter die 350 zuletzt, der war etwas kritisch. Wenn die Aktie das jetzt aber schnell wieder ausbügeln kann, dann könnte ja diese kritische Situation sich am Ende in Wohlgefallen auflösen. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Walmart, teilweise auch etwas overhyped. Man ist letztlich immer noch ein stationärer Einzelhändler, Supermarktkette, hat es auch nicht geschafft, sein Geschäft unbedingt zu internationalisieren. Wir hatten hier in Deutschland ja auch den einen oder anderen Supermarkt, selbst hier in der Nähe von Trier, kennen wir das damals. Und das hat hier nicht wirklich so gut funktioniert, dieses Geschäftsmodell, was in Amerika aber nach wie vor funktioniert. Die Aktie zuletzt deutlich gefallen, im Top über 105, teilweise zurückgefallen unter 85. Scheint jetzt hier so in diesem Bereich knapp unter 85 einen Boden auszubilden. Aber muss man auch abwarten, ob das dann dabei bleibt. Denn die Aktie ist vergleichsweise teuer, muss man sagen. Und dementsprechend mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, und dann zum Schluss noch zum Nasdaq 100, der am Ende mehr oder weniger unverändert geschlossen hat, was schon ein großer Erfolg war. Denn wie gesagt, er war teilweise über 2% im Minus. Tagestief sehe ich hier im Nasdaq 100 18.799,20 Punkte nach einer Eröffnung bei knapp 19.000. 18.999,52 die Eröffnung. Und ein Tageshoch muss man allerdings auch sagen von 19.316,06. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Lululemon Athletica, zuletzt mit Quartalszahlen, die nicht gut aufgenommen worden sind. Deswegen hier ein kleiner Abverkauf dann. Zscaler hatte vor 2-3 Wochen Quartalszahlen, die sehr gut aufgenommen worden sind. Das Unternehmen ist eigentlich auch on track, aber zuletzt sind eben alle Aktien aus diesem Bereich Cybersecurity zurückgekommen. Ob das eine Palo Alto Network war, ob das auch eine CrowdStrike und so weiter war. Und Zscaler hat dann vielleicht noch gefehlt und holt jetzt die Korrektur etwas nach. Ich bleibe aber dabei, unter 200, so im Bereich 185 bis 200 ist die Aktie tendenziell eher kaufenswert. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Mercado Libre, da gab es jetzt auch keine großen Nachrichten. Generell muss man aber sagen, Südamerika ist natürlich generell schwierig, gerade auch im Hinblick auf Trump, was der dann noch so alles vorhat und was es da noch so alles geben kann. Dementsprechend ist das vielleicht auch nicht ganz verwunderlich, zumal man bei Mercado Libre auch sagen muss, die Aktie ist natürlich alles andere als ein Schnäppchen. Aber wenn die vielleicht auch nochmal Richtung 1800 Dollar fallen würde, wäre das auch hier eine Chance. Und dann die Gewinnerseite, Copart, Exelon und WarnerPros Discovery. Copart ist so aus dem Automobilsektor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zuletzt auch eine O'Reilly Automotive oder eine AutoZone und so weiter, die ja so mit Autoteilen auch eher aktiv sind oder Ersatzteilen aktiv sind, sehr gut gelaufen. Also insofern verwundert das jetzt nicht, dass Copart jetzt auch ein Zollprofiteur vielleicht eher dann wird. Und wenn man sich das anschaut, die Aktie heute, wie gesagt, mit einem Plus von 2,6%, ist aber zuletzt auch von etwa 64 auf im Tief 52, also knapp 20% gefallen. Und ja, hat jetzt eine Gegenbewegung eingeleitet, die sie heute fortsetzen konnte. Dann zweitgrößter Gewinner im Nasdaq 100, Exelon, glaube ich, ist aus dem Energiesektor. Da gab es ja zuletzt auch einige Werte, die ein bisschen auf die Mütze bekommen haben. Bei Exelon muss man aber sagen, sieht der Chart sehr, sehr konstruktiv aus. Wir haben hier so eine Art W-Formation, die wir jetzt nach oben aufgebrochen haben, zuletzt auch mit einem Gap. Das ist eigentlich ein klares Kaufsignal in Richtung 54, 55 Dollar. Mal schauen, ob das weiter trägt. Und last but not least, der Tagesgewinner, die Aktie von WarnerPros Discovery. Streamingdienst hatten wir auch Ende letzten Jahres mal im Börsenbrief die Streamingdienste so ein bisschen vorgestellt, hatten auch gesagt, ja, Netflix und Co. sind ganz nett und sind auch gute Aktien, aber die Konkurrenz, die schläft da nicht und teilweise ist die Konkurrenz halt extrem günstig auch bewertet und das sieht man jetzt so ein bisschen, deswegen WarnerPros Discovery, dass die Aktie sich zuletzt erholen konnte, ist jetzt nicht so erstaunlich, allerdings muss man schauen, wie weit das trägt, denn übergeordnet muss man natürlich schon sagen, eine Netflix ist eine ganz andere Dimension als hier eine WarnerPros Discovery und andere, die in dem Sektor sich tummeln, vielleicht Disney mit Disney Plus kann da einigermaßen noch mithalten, aber die haben andere Probleme, weil sie ja Schneewittchen mittlerweile als eine farbige Schauspielerin da gedreht haben und das irgendwie im Kino dann keiner sehen wollte. Naja, Wokeness, go woke, go broke, sagen die Amerikaner dazu. Ja, damit bin ich eigentlich für heute durch. Etwas mehr als eine halbe Stunde ist doch recht lange noch geworden. Hatte mir eigentlich etwas kürzer noch vorgenommen. Ich hoffe, wie gesagt, dass jetzt kein grober Schnitzer drin war, weil es mir heute jetzt gesundheitlich nicht so top geht. Generell denke ich, dass Goldman Sachs heute mit seinen Prognosen eher jetzt in meine Richtung tendiert hat und auch der Markt das mittlerweile so ein bisschen spielt. Wir werden in diesem Jahr eine recht schwache Wirtschaft in den USA haben. Das ist natürlich zum einen Donald Trump und zum Beispiel seinen Zöllen geschuldet. Es ist aber nicht so, dass Donald Trump jetzt hier das alleinige Übel ist, muss man auch ganz klar sagen. Auch Banken haben heute, Analysten haben heute gesagt, die Korrektur wäre auch ohne Trump gekommen. Das denke ich auch, aber vielleicht wäre sie dann nicht ganz so scharf auch ausgefallen. Und was man eben auch sagen muss, zum Teil ist die US-Administration halt auch dazu gezwungen, hier ein bisschen zurückzufahren, denn Biden hat zuletzt die US-Wirtschaft eben dadurch zu 3% Wachstum getrieben, indem er da massiv auch Subventionen in die Märkte gepumpt hat. Und das wäre auf Dauer so nicht haltbar gewesen. Die Amerikaner haben jetzt schon Staatsschulden von mehr als 35 Billionen. Das sind mehr als 35.000 Milliarden US-Dollar. Und das muss natürlich irgendwie auch refinanziert werden. Und insofern der Detox, wie Scott Bessent, Trumps Finanzminister genannt hat, den die Regierung da jetzt so ein bisschen der Wirtschaft verabreicht hat, der war da auch wohl notwendig. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Kryptos. Ich habe es ja schon so ein bisschen durchklingen lassen. Die haben zuletzt natürlich auch nochmal auf die Mütze bekommen, wobei der Bitcoin noch einigermaßen stabil dasteht. Der Ether natürlich wieder unter die Marke von 2000 gefallen. Der scheint derzeit auch out zu sein, aber alles, was out ist, ist eigentlich für mich immer eher interessant. Da werde ich auch wahrscheinlich morgen, wenn es mir gesundheitlich besser gehen sollte, im TAX-Service einen Artikel zuschreiben, warum ich Ether derzeit spannender finde, beispielsweise als Bitcoin. Und ich bin eigentlich ein großer Bitcoin-Anhänger immer gewesen oder bin es immer noch. Aber da gibt es ganz klar Gründe, warum ich das so sehe. Und generell muss man sagen, der Kryptomarkt, ja, da gab es zuletzt, wie gesagt, den einen oder anderen auch nochmal auf die Mütze. Aber die großen, insbesondere der Bitcoin, der scheint sich einigermaßen zu stabilisieren, scheint hier keine neuen Tiefs mehr zu machen. Und das ist eine gute Ausgangsbasis. Wie gesagt, wenn es dann so kommt, wie das angedacht wird, zum einen jetzt von Goldman Sachs immer mehr, aber von mir natürlich noch stärker, dass wir tatsächlich jetzt stärkere Zinssenkungen in den USA bekommen, dann wird eben auch mehr Liquidität für die Märkte zur Verfügung stehen und die fließt dann auch wieder in spekulativere Assets und das bedeutet eben, dass gerade Wachstumswerte und auch Kryptos eben dann auf der Favoritenliste wieder weit oben stehen sollten und auch deswegen, wie gesagt, würde ich derzeit nicht unbedingt weiter auf die Old Economy setzen. Die hatte jetzt ihren, wie soll man sagen, ihren Moment in den letzten Wochen und Monaten, eine ThyssenKrupp, die sich ja teilweise da verfünffacht hat, aber das ist dann auch ein bisschen zu viel des Guten. Und dementsprechend, wie gesagt, würde ich bei solchen Aktien tatsächlich sukzessive langsam Gewinne mitnehmen. Man muss ja nicht gleich die ganze Position verkaufen. Man kann ja vielleicht auch erstmal nur ein Drittel oder ein Viertel, je nachdem, wie man da aussteigen will, um wieder Cash aufzubauen. Und wie gesagt, das würde ich dann in gute Wachstumswerte, in gute Techs, aber auch in den ein oder anderen Coin oder Token investieren. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich zum Schluss nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.